Ja, der ursprüngliche Termin, der ist ja schon ein bisschen her und der stand bei mir oder steht eigentlich immer noch unter dem Eindruck von der Gemeindefreizeit damals. Und gerade vor dem Sonntag, wo es ursprünglich mal geplant war, habe ich eine, oder haben wir eine Karte, die habe ich bis dahin vorbehalten, von der Klostermühle bekommen. Steht vorn drauf der Spruch: Unser Herr, von dem aller Friede kommt, schenkt euch seinen Frieden immer und überall, er sei mit euch allen. Und darin, in der Karte, bedanken sie sich für die Spende, die wir von der Gemeinde aus gemacht haben, für den Einsatz des Bibelschulteams. Und die schreiben: Wir sind dankbar, dass wir diesen Dienst bei euch machen durften. Und vom Erzählten und Berichten der Bibelschüler weiß ich, dass sie ganz beschenkt und erfreut zurückkamen. Wir wünschen der ganzen Gemeinde gottesreichen Segen für alle Dienste. Wir hatten damals eine tolle Zeit mit der Klostermühle. Und da sind viele Sachen angesprochen worden, wo ich und ich glaube viele von uns noch mal ganz neu ins Nachdenken gekommen sind. Also zumindest mir ging das so. Und das Thema war ja damals das Herz und wir haben viel über das Herz gehört und wir haben gehört von Daniel, dass Jesus unser Herz verändern möchte. Und wir haben auch gesehen, wie sich dadurch unser Leben verändern wird oder verändern soll. Und ich habe mich mal die Frage gestellt, was heißt es denn konkret? Wo verändert sich denn unser jetziges Leben dadurch, wenn wir uns für Jesus entscheiden? Wenn wir mit einer Geschichte anfangen. Es war ein Mann oder es war ein Paar, deren Lebenstraum war es, auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Sie träumten von der Kreuzfahrt im Mittelmeer. Sie träumten davon, durch die Straßen Roms zu flanieren, die Inseln von Griechenland zu sehen oder die alten Städten in Athen zu besuchen. Sie sparten jeden Cent, bis sie endlich genug für die Kreuzfahrt hatten. Da das Geld knapp war, kauften sie einen extra Koffer, gefüllt mit Tüten mit Limonadenpulver, Dosen mit Keksen und Fertigmahlzeiten. Und davon lebten sie auf der Kreuzfahrt jeden Tag. Sie hätten gern an den vielen Aktivitäten teilgenommen, die auf dem Schiff angeboten wurden. Sport treiben, Minigolf spielen, im Pool schwimmen. Sie beneideten die, die in die Kinos gehen konnten, die Shows ansehen oder kulturelle Vorträge besuchen konnten. Was hätten sie nur dafür gegeben, auch nur einen kleinen Happen von dem wunderbaren Essen in den Restaurants an Bord zu bekommen. Aber der Mann wollte sein Geld sparen, sodass er nichts daran teilnahm. Am Ende konnte er seine Kreuzfahrt machen. Er hatte die Städte gesehen, von denen er geträumt hatte. Rom, Athen, Griechenland. Aber die meiste Zeit der Reise blieb er in seiner Kabine und aß von dem einfachen Essen, das sie mitgebracht hatten. Am Ende der Kreuzfahrt wurde er von einem Schiffsmitarbeiter gefragt, an welcher der Abschiedspartys sie denn teilnehmen möchten. Das war der Moment, als der Mann lernte, dass nicht nur die Abschiedsparty, sondern fast alles an Bord, die Ausflüge, die Aktivitäten, das Essen, die Unterhaltung im Preis des Tickets enthalten waren. Zu spät merkte der Mann, dass er unter seinen Privilegien gelebt hat. Zu spät merkte er, dass er seine Privilegien nicht genutzt hat. Und ich habe mir nach der Geschichte mal die Frage gestellt, welche Privilegien haben wir als Christen? Was ändert sich, wenn wir Jesus in unser Leben lassen? Was ist uns zugesagt? Passt da auch ganz gut dazu, dass wir uns im BU ja, über 4 Wochen lang mit dem Thema Verheißungen beschäftigt haben. Verheißungen als Versprechen, als Zusagen von Gott. Wir haben uns viel über Verheißungen im Alten Testament unterhalten und viele Beispiele angeschaut, aber auch viele im Neuen Testament, die ganz besonders auch uns Christen gelten. Und Verheißungen von Gott, das sind Versprechen, auf die wir uns verlassen können. Und das ist, glaube ich, auch nicht mehr so selbstverständlich. Die Welt oder die Gesellschaft, die leidet an der Unzuverlässigkeit von Versprechungen, leidet unter nicht eingehaltenen Versprechungen. Bei Jesus ist es ganz anders. Johannes 17 sagt er zum Beispiel, wenn wir uns bekehren oder im Bild der Geschichte von eben zu bleiben, wenn wir das Ziel, diese Kreuzfahrt auch wirklich zu machen, erreicht haben, so seid ihr nicht mehr von der Welt. Ich schicke euch in die Welt, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. So können wir dann befreit leben. Wir müssen niemand mehr Rechenschaft abliefern. Wie es so schön heißt, wir können in der Freiheit der Kindschaft des Himmels leben. Oder Luther hat einmal gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemand untertan. Und auch Paulus schreibt an die Korinther, ihr seid kostbar erkauft, darum werdet nicht der Menschen Knechte. Welche Privilegien haben wir als Christ? Was bringt es eigentlich, Christ zu sein? Was bringt es neben der Vergebung der Sünden, der Rettung und dem ewigen Leben, was ja das grundsätzliche Ziel ist, was wir erreichen wollen. Aber was bringt es denn, Christ zu sein? Wenn wir das von der Geschichte von eben mal anwenden, wie die Errettung damit vergleichen, dass der Mann oder das Paar ihre Kreuzfahrt machen konnten, das Ziel erreicht hat. Aber was hätten sie auf der Kreuzfahrt noch alles erleben können? Was haben sie alles verpasst? Und wie ist es bei uns Christen? Welche Privilegien haben wir? Welche Privilegien gelten uns? Und die Frage ist, nutzen wir diese Privilegien? Sind sie in unserem Alltag präsent? Oder müssen wir irgendwann auch mal feststellen, dass wir ja vieles verpasst haben? Und ich habe mir darüber mal ein paar Gedanken gemacht. Einige Privilegien, die mir so eingefallen sind, das ist sicherlich nicht vollständig, kann man vielleicht nochmal weiterführen, ist auch keine Reihenfolge oder Wertung drin. Einfach mal, wie es mir so eingefallen ist. Das erste Privileg, finde ich, was wir haben, durch Gott, durch Jesus, haben wir einen Sinn in unserem Leben. Der Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens, das liegt so in uns drin. Wir wollen wissen, wo wir herkommen, warum wir da sind überhaupt. Das ist so, was so in der Natur des Menschen liegt. Und die Bibel sagt uns aber auch ganz klar im Alten Testament, Prediger 1, Vers 17, auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Kenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch erkannte ich, dass das alles nur ein Haschen nach Wind ist. Alles, was wir tun, ist vergebens. Es ist so ein Haschen nach Wind, das ist quasi sinnlos. Und interessant fand ich einen Artikel in der Zeit, hat die Autorin die Sinnlosigkeit oder das Gefühl der Sinnlosigkeit beschrieben. Damit, immer habe ich darauf gewartet, dass endlich das Leben beginnen würde. Bis ich so eine Ahnung bekam, viel mehr würde nicht passieren. Viel mehr ist nicht vorgesehen. Und ich glaube, mit so einem Gefühl sind viele nicht allein oder sind wir nicht allein. Eine Studie gelesen, rund ein Drittel der Bevölkerung kann in ihrem Dasein keinen tieferen Sinn entdecken. Besonders ausgeprägt, erschreckenderweise, ist das bei jungen Menschen. Da sagen fast 50%, dass ihr Leben nicht richtig sinnvoll wäre. Und kennzeichnend für dieses Gefühl ist, dass man wenig Kontrolle über das eigene Leben hat. Und zugleich zeigen sie aber auch wenig Engagement für ihre eigenen Belange oder für die der anderen. Ihr Leben ist mehr so an der Oberfläche. Und immer mehr Menschen, und ich glaube gerade in unserer Zeit, in der wir leben, leiden an dieser Leere. Und das führt dazu, dass es richtig zu Symptomen dieser Sinnkrise führt, wie Ängstlichkeit, Schlaflosigkeit oder Depression. Wir Menschen brauchen einen Sinn im Leben. Menschen, die auf der Arbeit irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten machen, die sind öfters krank, kann man ganz klar aus Studien erkennen. Oder durch die neue Wirtschaft, Arbeitsteilung, wurde schon von 100 Jahren gesagt, dass die Zunahme sinnloser Arbeit den Menschen kaputt machen wird. Genauso ist es aber auch bei jemand, der keine Arbeit hat, der keinen Sinn im Leben hat. Also Sinnlosigkeit macht uns kaputt. Und abgesehen von der Folge dieser Sinnlehre, die das für jeden Einzelnen hat, hat es auch gesellschaftliche Folgen. Was wir aktuell sehen, dieses existenzielle Vakuum, führt dazu, dass wir entweder nur noch das tun, was die anderen auch alle tun, oder wir tun nur das, was die anderen von uns wollen, dass wir das tun sollen. Und gefährlich, und das sehen wir auch, finde ich, dass verunsicherte Menschen, die keinen Sinn im Leben haben, politisch verführbar sind. Ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass dieses um sich greifende Resignationsgefühl auch immer mehr dazu führt, dass so populistische Protestbewegungen immer stärker werden. Bewegungen, die mehr von Wut und Ablehnung als von Hoffnung und Aufbruch geprägt sind. In der Wut kommt der Frust zum Ausdruck, dass viele ihr Leben als sinnentleert empfinden, dass sie nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern im Dunkel stehen. Und wir brauchen eben einen Sinn, um aus der Dunkelheit des tristen Lebens herauszukommen. Und die Frage, die wir Menschen uns stellen, ist eben, wie finde ich das wertvolle Gefühl eines persönlichen Sinns? Und ich glaube, da haben wir als Christen, und das ist das erste Privileg mit, da haben wir, glaube ich, einen ganz großen, entscheidenden Vorteil. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. Wir werden ein sinnvolles Leben im Licht führen, ein erfülltes Leben, was einen Sinn hat. Und auch ein Leben mit einer Gewissheit und nicht mit einer Trostlosigkeit und dem Gedanken, dass das Leben ja bald mal irgendwann losgehen müsste, wie die Autorin in der Zeit das beschrieben hat. Und wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, wir sind nicht einfach nur so da, unser Leben hat einen Sinn. Und ich denke, diese Gewissheit tut uns gut. Und für mich ist das ein großer Vorteil oder ein Privileg, was es bringt, wenn wir ja, Christ werden, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und zweites, durch den Glauben, durch die Bibel haben wir eine klare Richtung für unser Leben. Was ist richtig, was ist falsch? Der Gerhard hat das heute Morgen mal so angesprochen. Das ändert sich über die Zeit ja immer mehr und es wird aktuell, finde ich, immer schwieriger. In Zeiten von Fake News oder alternativen Fakten, wie man Lügen jetzt bezeichnet, ist die Frage, was ist eigentlich noch zu glauben? Was gestern noch richtig war oder zumindest gesellschaftlicher Konsens, das ist heute verächtlich. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von Habsucht, Gewalt, Ehrgeiz, Eifersucht, Materialismus. Wir beklagen den zunehmenden Werteverfall in unserer Gesellschaft, die nach Selbstverwirklichung und Selbstherrlichkeit strebt. Jörg Swoboda singt in dem Lied, zuerst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht's nur um mich. Oder ein anderes Lied, ein weltliches Lied, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Und das hat alles Folgen, wie alles, was wir tun, Folgen hat. Schreibt uns die Bibel ganz klar, Galater 6, Vers 7, wann werdet ihr endlich begreifen, das, was wir sehen, auch ernten werden. Und die Auswirkungen, wenn sich alles nur um uns dreht, wenn wir keine festen Richtlinien mehr haben, das können wir überall sehen. In Streit und Zwietracht, Beziehungsproblemen bis hin zu Scheidungen, finanziellen Problemen, Zusammenbrüche von Menschen, Familien, Unternehmen oder Staaten. Wir leben in einer Welt, wie Peter Hane das geschrieben hat, die Maß und Mitte verloren hat. Richtlinien und Werte sind in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen immer unerwünschter. Alles soll zulässig sein. Alles soll erlaubt sein, dass dadurch bloß niemand irgendwie eingeschränkt wird. Und wir leben scheinbar in einer Zeit, in der ja eigentlich alles geglaubt wird, solange es bloß nicht in der Bibel steht. Und wie gut haben wir es da als Christen, finde ich, dass wir uns auf das stützen können, was in der Bibel steht. Wir können Gott fragen und von ihm uns leiten lassen. Wir haben klare Richtlinien, die wir in der Bibel finden. Fängt bei den 10 Geboten an, wo ganz klar festgelegt ist, was richtig, was falsch ist. In der Bergpredigt wird von Jesus gelehrt, wie wir uns verhalten sollen. In ganz vielen Gleichnissen, die wir in der Jungschau auch letztes Jahr durchgenommen haben, wird gezeigt, was richtig und falsch ist, wie wir uns verhalten sollen. Sprüche im Alten Testament, immer wieder interessant, wo Weisheiten drinstehen, wie unser Leben aussehen soll. Und danach können wir leben und handeln. Und das sollten wir auch tun. Und so sollten wir leben und auch Vorbild sein. Und wir sollten auch mal die Stimme erheben, vielleicht gegen den Zeitgeist und immer wieder auf Gottes richtige Richtlinien und Werte hinweisen. Und die klaren Regeln sind gut und hilfreich und richtig für uns. Wir müssen uns nicht ständig dem Zeitgeist hinterherlaufen, nicht ständig wie so ein Fähnchen im Wind fühlen, müssen uns nicht ständig damit beschäftigen, was ist jetzt aktuell richtig, was ist falsch, was darf ich sagen, was ist nicht, darf ich nicht sagen. Es ist doch schwer, wenn man sich ständig in irgendwelchen grundlegenden Fragen umorientieren muss oder wieder überlegen muss, ist das jetzt noch richtig oder falsch. Wir tun es doch alle schwer mit Veränderung. Sehen wir ja schon, wenn Jesus unser Leben verändern möchte, wie schwer es uns fällt, da auf Altes zu verzichten. Verändern ist immer hart, weil wir unsere Komfortzone verlassen müssen. Ich hätte das immer verneint. Ich hätte immer gesagt, Veränderung ist was Tolles, bis ich mal die Möglichkeit hatte, einen Job zu wechseln. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass es doch schwierig ist, wenn man sich verändern sollte. Und am Ende habe ich es dann doch nicht gemacht. Und das ist schwer, damit umzugehen, dass Grundlagen oder Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit richtig waren, heute plötzlich nichts mehr zählen. Das, was man mit Vehemenz vertreten hat, was auch richtig war, heute vielleicht keiner mehr hören kann. Und als Christen, und das ist der Vorteil, haben wir eben in den ganzen lebenswichtigen Fragen ein festes Fundament. Und das Fundament ist das Richtige. Da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, ob sich das irgendwann mal als falsch herausstellt, dass wir irgendwann mal falsch liegen würden. Das ist das Fundament, was trägt. Psalm 119, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Und das ist das Fundament, was bleibt. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wie nutzen wir das Fundament, dass wir eine feste Grundlage haben können? Bauen wir auf dieses feste Fundament, auf diese unveränderlichen Werte oder bewegen wir uns lieber auch so ein bisschen mit dem Geist der Zeit? Das, was gestern noch zählte, ist vielleicht heute nicht mehr so wichtig. Das, was ich mal gesagt habe, sehe ich heute vielleicht ein bisschen anders. Es ist immer richtig, sich zu hinterfragen, aber es gibt eben Grundwahrheiten, die da darf man nicht dran rütteln. Ein anderes Bild zu bemühen aus der Bibel ist die Frage, haben wir auf ein festes Fundament gebaut oder haben wir eher auf Sand gebaut? Auch eine Geschichte, die wir alle kennen. Ein drittes, vielleicht sehen wir das so ein bisschen als selbstverständlich an, ist mir aber auch nach dem Besuch von den Bibelschülern ein bisschen klarer geworden, auch besonders die Rückmeldungen, die die gegeben haben. Jesus sagt in der Bibel, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander haltet. Die allermeisten Psychologen sind sich einig, dass kaum etwas wichtiger ist als Beziehungen. Ich habe gelesen, Leben ohne tiefe Beziehungen ist wie ein Sommerurlaub ohne Sommer. Wir haben die wichtige Beziehung zu Gott, zu Jesus, aber, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Privileg, wir haben auch die Beziehung zu anderen Christen. Dieser Egoismus, den ich eben genannt habe und der immer mehr zunimmt und der diese ganzen Beziehungen kaputt macht. Und wenn wir unsere Gesellschaft ansehen, dann sehen wir, wie die Gesellschaft immer mehr Risse bekommt. Und ich glaube, darin ist eine bedrohliche Entwicklung zu sehen, wenn gesellschaftliche Teilgruppen nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Politik versucht dem entgegenzusteuern, gelingt irgendwie nicht so richtig. Das Thema Zusammenhalt wird immer mehr thematisiert, war zum Beispiel auch das zentrale Thema der Neujahrsansprache der Kanzlerin. Und als Christen können wir den Zusammenhalt haben, als Christen können wir das ganz anders haben. Wieder ein Privileg, dass wir diese Liebe untereinander haben können, weil Jesus uns so geliebt hat und uns das so vorgemacht hat. Und so können wir Jesus einfach als Vorbild nehmen. Jesus hat uns, hat die Menschen, besonders dann auch uns, selbstlos geliebt. Wir fragen vielleicht immer, was bringt es denn? Was habe ich davon? Jesus macht das nicht. Und ist es nicht auch ein Stück weit befreiend, wenn ich mir nicht ständig Gedanken darüber machen muss, ob ich jetzt meine Zeit, mein Geld, meinen Aufwand in die richtige Beziehung, in den richtigen Menschen investiere, sondern einfach nur mal der ganz normal rauslassen kann und jemand unterstützen kann und mich nicht ständig fragen muss, ob das so die richtige Investition ist. Und die Liebe von Jesus zu uns Menschen kennt keine Grenzen. Bis zum Tod hat er uns geliebt. Er hat sich das richtig was kosten lassen. Können wir uns auch als Vorbild nehmen, sollten wir untereinander tun. Oder jemand lieben trotz seiner Schwächen, diese verstehende Liebe. Das klingt einfach. In der Praxis ist es dann schwierig, das umzusetzen. Aber da können wir Jesus als Vorbild nehmen. Beeindruckend fand ich, wenn wir nächste Woche noch mehr hören, in der Jungscha uns die Jünger angeschaut. Auch diese verzeihende Liebe von Jesus, Petrus gegenüber, der ihn verraten hat, der ihn eigentlich bitterlich enttäuscht hat. Aber Jesus ist nicht nachtragend. Ich sage auch immer, ich bin nicht nachtragend, ich merke mir nur die Namen. Macht Jesus aber auch nicht. Und ich muss das auch nicht machen. Ich muss nicht für Gerechtigkeit sorgen. Schönes Beispiel gesehen zum Thema Wandern, wie jemand, der einen Rucksack trägt. Jemand trägt am schwersten, der alles nachträgt. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das ist das, wo Gott oder Jesus dann drüber steht. Und wir neigen aber immer dazu als Menschen. Und ich finde, das ist ein Privileg, dass wir eben da uns nicht Gedanken machen müssen. Galater 6, Vers 10 steht, darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Ich glaube, wir sollten diese Beziehungen pflegen. In 2. Korinther 13, Vers 11 steht noch, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Wo nutzen wir das Potenzial? Wo lieben wir es so, wie Jesus uns das vorlebt und wie er uns das vorgemacht hat? Und persönlich frage ich mich, können wir uns fragen, wo investieren wir unsere Zeit, in welche Menschen? Wem helfe ich vielleicht mal samstags mit? Helfe ich dem, der mir irgendwann auch mal nützlich sein könnte? Das ist was, wo wir uns eigentlich keine Gedanken brauchen, dass wir da auf irgendeinen Vorteil verzichten würden oder unsere Zeit verschwenden würden. Und als Christen können wir auch die Liebe von anderen in Anspruch nehmen. Und wir haben als Christen die Gemeinde. Nicht nur als Zusammenkunft von lieben Menschen, mit denen man ein paar schöne Stunden verbringt, nicht in erster Linie. In der Bibel steht, dass wir in der Gemeinde wachsen können und wachsen sollen. Und Paulus schreibt, haben wir jetzt im KJE auch mal gesehen. Paulus schreibt auch an die Gemeinden, an Kolosse schreibt er zum Beispiel, dass jedes Gemeindemitglied im Glauben erwachsen wird. Und dazu gehört, sich gegenseitig zu ermutigen, aber was auch nicht immer leicht fällt, ist auch gegenseitig sich zu ermahnen, wenn es nötig ist, oder auch ermahnt zu werden. Und der Gemeinde haben wir noch ein Privileg, was vielleicht auch oft vergessen wird, was wir alle kennen, aber ich weiß nicht, ob wir uns da immer so bewusst sind. Gemeinde ist auch der Ort, wo Jesus uns besonders nah sein möchte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kennen wir alle, auch ein Riesenprivileg. Und die Frage ist, sehen wir das immer so, nutzen wir das? Oder wie in der Geschichte, dann nochmal zurückzukommen, verbringen wir die ganze Zeit unseres Lebens in dieser engen Schiffskabine, in unserem kleinen Bereich, oder können wir Gemeinschaft haben mit Gleichgesinnten, in Liebe und mit Jesus? Und das ist in der Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, glaube ich, auch ein Riesenvorteil. Ein viertes. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Bei Jesus können wir zur Ruhe kommen. Ich habe mir mal überlegt, wie sieht denn mein Tag aus? 5.30 Uhr klingelt der Wecker. Direkt erstmal schneller Blick aufs Handy, könnten ja irgendwelche wichtigen Nachrichten gekommen sein. Schnell im Internet nachlesen, was es Neues in der Welt gibt. Aus dem Schnell werden dann doch wieder viel zu viele Minuten. Interessant, als ich das aufgeschrieben habe, ist mir erstmal aufgefallen, was es Neues in der Welt gibt, interessiert mich manchmal mehr, als was es Neues bei Gott gibt. Auch ein Thema, wo ich mich verändern lassen muss und darf und kann. Dann ins Bad, schnell einen Kaffee, weil der Tag sicherlich hektisch wird, schnell noch die Blutdrucktabletten nehmen. Ab ins Auto, auf die Arbeit, 7 Uhr, erster Termin, vielleicht irgendeine Videokonferenz auf Englisch, die schon mal anstrengend ist. Danach irgendwelche Vorbereitungen auf das wöchentliche Gespräch mit meinem Vorgesetzten. Zwischendurch Protokolle lesen, offene Punkte abarbeiten, deren Sinnhaftigkeit nicht immer klar ist oder deren Termine schon lange überschritten sind. Gespräche mit Mitarbeitern, die plötzlich irgendwie am Schreibtisch stehen. Zwischendurch klingelt das Telefon, wann denn die Mail von heute Morgen endlich beantwortet wird. Nachmittags weitere Termine, so richtig für Pausen bleibt keine Zeit. Abends auf dem Heimweg noch was erledigen, im Baumarkt stehen bleiben, die Kinder irgendwo abholen, daheim was essen und dann wieder weiter zu KJE, BU oder sonstigen Terminen. Ich glaube, so sehen viele Tage bei uns aus. Wir jagen von einem Termin zum nächsten. Jetzt bin ich auch schon über 40 und langsam merke ich auch, dass das anstrengend ist. Und wir wünschen uns, manchmal zur Ruhe zu kommen. Wir trösten uns vielleicht aufs Wochenende, wo dann aber doch wieder so viele Sachen gemacht werden müssen, die in der Woche zu kurz kamen. Oder vertrösten uns auf den Sommerurlaub, der dann doch wieder viel zu schnell vorbei ist. Auf Dauer können wir damit nicht zurechtkommen. Stress ist so ein stiller Begleiter, schleicht sich langsam in den Alltag ein. Zunächst merkt man von Stress wenig. Wir merken, dass unsere Gedanken um alles Mögliche kreisen und wir nicht zur Ruhe kommen. Und beispielsweise vielleicht immer gereizter reagieren. Und das muss aber nicht so sein. Jesus möchte nicht, dass es uns so geht. Wir müssen nur dieses Privileg in Anspruch nehmen. Wir sollten vielleicht den Tag anders starten, bei ihm zur Ruhe kommen, bevor so der tägliche Wahnsinn auf uns einbricht. Weil dann kommen wir, glaube ich, auch viel besser damit zurecht. Und ich denke, hier leben viele, besonders auch ich, unter unseren Privilegien. Vielleicht sollten wir morgens anfangen, nicht fragen, was gibt es Neues in der Welt, sondern erstmal fragen, was hat Gott eigentlich Neues für mich? Und ich glaube, wir verzichten dadurch auf viel Gutes, was Gott uns geben möchte und was wir auch unbedingt in unserem Leben brauchen. Fünftes, fürchtet euch nicht. Wenn wir heute Zeitungen lesen oder Fernsehen schauen, dann erfahren wir fast täglich irgendwelche Horror- oder Schreckensnachrichten. Regelmäßig wird von Verbrechen, von Mord und Totschlag berichtet. Aber auch die kleinen alltäglichen Dinge können uns Angst machen. Wir haben Angst um die Kinder, Angst um die Eltern. Wir fürchten vielleicht den Lehrer, den nächsten Arbeitstag. Wir haben Angst vor einem bestimmten Gespräch oder haben Angst, wie wir vielleicht die nächste Rechnung bezahlen können. Oder bis hin zur Angst vorm Tod. Vielleicht haben wir auch manchmal Angst vor Gott. Ich meine damit nicht die Gottesfurcht, was du heute Morgen ja schon gesagt hast. Und ja, klar, wir haben allen Grund, auch wirklich Angst zu haben, wenn man so in die Welt schaut. Das Geschäft mit Angst hat Hochkonjunktur. Fürchtet euch nicht, das ist das, was der Engel den Hirten zuruft. Das klingt so einfach und es ist so schön und so mutmachend. Und es ruft nicht nur der Engel in der Weihnachtsgeschichte, wo das vielleicht am bekanntesten ist. Wenn man will, ist es vielleicht so, dieses fürchte euch nicht, das Motto Gottes für die Menschen. So eine Überschrift, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. 365 Mal steht das angeblich in der Bibel. 365 Mal fürchtet euch nicht. Für jeden Tag einmal. Ich weiß nicht, ob man das genau richtig gezählt hat, aber auf alle Fälle steht es sehr, sehr oft drin. Es kommt im Alten Testament vor, es kommt im Neuen Testament vor, es sagen die Engel, es sagen Propheten, es sagt Jesus selbst. Und Jesus selbst gibt uns die Zusage ja direkt, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und die Frage ist, wie oft von diesen 365 Mal nehme ich dieses fürchtet euch nicht für mich in Anspruch? Einer hat mal hier gepredigt und hat gesagt, wo die Gottesfurcht aufhört, fängt die Menschenfurcht an. Und über den Satz habe ich schon oft viel nachgedacht und da ist, glaube ich, ganz viel dran. Wenn wir Gott nicht mehr fürchten, dann machen wir uns um alle möglichen Sachen Sorgen, machen wir uns Gedanken. Menschen können enttäuschen, aber Gott ist immer treu. Dazu noch ein anderes Privileg, was mir auch während der Woche mit der Klostermühle so bewusst wurde. 1. Petrus 5, Vers 7. Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Auch wieder so ein Versprechen. Jesus nimmt uns nicht nur die Angst, die Furcht, er will uns auch unsere Sorgen nehmen. Und mir ist dieser Bibelvers ja da vielleicht erst so richtig bewusst geworden. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, steht in der Luther-Übersetzung. Und Daniel, als er das damals hier vorgestellt hat, der hat betont, dass es ja eine Aufforderung ist. Da steht nicht drin, es wäre schön, wenn, oder vielleicht könntet ihr das und das machen, sondern es ist eigentlich ein ganz klarer Auftrag drin. Das ist Befehlsform, werft all eure Sorgen, Imperativ. Jesus will nicht, dass wir mit unseren Sorgen allein dastehen. Und wie oft nehmen wir das nicht in Anspruch? Wie oft nutzen wir dieses Privileg vielleicht nicht? Und noch eins, da steht auch all eure Sorgen, da steht nicht nur die großen Sorgen. Wie sieht es bei uns aus? Klar, für die großen Sorgen, da ist Jesus da. Wenn man Diagnose bekommt, dass die Tochter krank ist, da ist natürlich Jesus da, wo man dran denkt, wo man betet, wo man Sorgen und Ängste abgeben kann. Aber bei den ganzen alltäglichen Sorgen, da versucht man doch immer selber klarzukommen. So denke ich zumindest ganz oft. Und ganz oft nutze ich das Privileg auch nicht, dass Jesus für all unsere Sorgen da sein möchte. Das sind nur ein paar Privilegien, die mir so aufgefallen sind, als ich das zusammengeschrieben habe. Ein paar weitere Gründe natürlich, neben der Errettung, neben der Dankbarkeit, dass Jesus uns von der Sünde befreit hat, was es bringt, ein Christ zu sein. Noch ein paar Vorteile auf der Kreuzfahrt des Lebens. Und ich habe diesen Begriff Kreuzfahrt des Lebens, eigentlich wollte ich den nennen, um den Bogen wieder zu spannen zu der Geschichte von vorn. Und bei diesem Wortspiel ist mir dann eigentlich aufgefallen, dass da noch eine zweite Bedeutung ja drin steht. So Kreuzfahrt des Lebens als Christ, Kreuzfahrt, unterwegs sein unter dem Kreuz, kann man vielleicht ja auch so sehen. Ich denke, das passt ganz gut zusammen und ich war, als ich das so vorbereitet habe, eigentlich schon beeindruckt, was man in der Vorbereitung so viel Gedanken bekommt, wo auf einmal Zusammenhänge klar werden, die man vorher nicht gesehen hat, wo einem Beispiele einfallen. Das war mir da ganz oft passiert, fand ich interessant, das mal so am Rande. Und am Anfang, da habe ich gelesen, diesen Vers, ihr seid zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Jesus kümmert sich um uns, wenn wir ihm nachfolgen. Philipper 4, Vers 6, ganz große Verheißung, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Er möchte, dass wir das, was er uns Gutes tun will, nicht verpassen. Und die Frage an uns ist, warum nutzen wir diese Privilegien nicht so oft? Woran hapert es eigentlich? Und ich denke ganz oft daran, dass Gott nicht unsere vollste Aufmerksamkeit hat. Gott gibt gern, aber die Frage ist, bitten wir ihn richtig? Und ich habe für mich, vielleicht trifft es auf euch zu, könnt ihr euch selber überlegen, ich habe für mich zwei Antworten gefunden. Die erste Antwort, bespreche ich wirklich alles mit Gott, mit Jesus, oder wie ich eben gesagt habe, nur die großen Sorgen. Da, wo es aus meiner Sicht eng werden könnte, wo ich selber nicht weiterkomme. Aber Jesus will für alles da sein. Und das Zweite, wo ich sicherlich noch mich verbessern kann, wie oft und intensiv lesen wir eigentlich in der Bibel, um Gott und Jesus kennenzulernen, um ihm ähnlicher zu werden, um das, was wir eben hatten, seinen Verheißungen wirklich zu sehen, den Sinn für unser Leben zu erkennen, das, was er mit uns vorhat, seine Werte, seine Richtlinien, seine Gebote zu verinnerlichen oder sein Vorbild in der Liebe untereinander anzunehmen, umzusetzen, zu verstehen. Und mit Philipper 4, Vers 7 zum Schluss der Vers: Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Er ist immer bei uns, er wird immer auf uns aufpassen. Er möchte nicht, dass all das Gute, was er uns geben will, dass wir das nicht verpassen. Und er möchte nicht, dass es uns so geht wie dem Mann bei der Kreuzfahrt, dass wir am Ende dastehen, zwar unser Ziel erreicht haben, aber feststellen müssen, was wir alles, ja, auf was wir alles verzichtet haben, wo wir es uns vielleicht selber schwer gemacht haben, wo wir einfach Privilegien, die wir haben, die Gott uns fest zugesagt hat, die wir auch alle kennen, wo wir die einfach nicht umgesetzt haben.